Anja Tuckermann. Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war. Gelesen von Michael Stülpnagel. Es regnete. Die sieben Jungen krochen nach Stunden im Wassergraben auf die Straße, blieben erschöpft, vor Kälte zitternd und mit den Zähnen klappernd liegen. Die Leichen der SS-Männer lagen auf der Böschung, im Wald dahinter oder im Wasser. Jetzt kamen die russischen Soldaten mit Panzern und zu Fuß die Straße heran. Zwei griffen nach dem Jüngsten und hoben ihn lachend und scherzend auf den ersten Panzer. Die Panzersoldaten zogen ihn auf den Turm, setzten sich wieder auf den Rand der Einstiegsluke, küssten ihn, sprachen laut miteinander und waren fröhlich. Aber der Junge nicht. Er hatte Angst. Sie setzten ihn auf den Sitz hinter die Kanone, dann fuhr der Panzer langsam wieder an, die Ketten donnerten über die Pflastersteine. Der Junge schaute sich nach den anderen Jungen um, die sich nur mit Mühe erhoben. Als sie endlich auf den Füßen standen, fingen sie wie mechanisch an zu gehen. Die Soldaten nahmen sie in die Mitte, gingen dem Panzer hinterher. Immer wieder schauten sie sich aufmerksam um. Der Panzer fuhr in ein Dorf. An allen Häusern hingen weiße Fahnen, aber es war kein Mensch zu sehen. Mitten im Dorf hielt der Panzer. Die Soldaten setzten den barfüßigen Jungen ab und winkten ihm. Da erst lächelte der Junge auch, erleichtert, immer noch frei. Und als der Panzer weiterfuhr, winkte er zurück. Hinter dem nächstgelegenen Haus gruben die Jungen so viele Kartoffeln aus der Kartoffelmiete, wie sie tragen konnten, entzündeten am Waldrand ein Feuer und kochten sich die Kartoffeln in einer Konservenbüchse. Die Straßen und Wege waren voller ausgemergelter, zerlumpter Gestalten, die aus den Wäldern kamen, ausgehungerte Männer und Frauen, viele in graublau gestreifter Häftlingskleidung, ein paar wenige Kinder, die Überlebenden. Sie gingen in die Häuser, direkt in die Küchen und Vorratskammern und nahmen sich zu essen, so viel sie tragen konnten. Niemand hinderte sie daran, die Bewohner sahen zu. Nur die spindeldürren Jungen betraten kein Haus. Sie aßen ihre Kartoffeln und dann kamen die Fragen. Was nun? Wo sind wir? Wohin gehen wir? Wo lang geht es nach Hause? Die wichtigste Frage, die alle hatten, sprach niemand aus. Lebt noch jemand aus meiner Familie? Nach Stunden, in denen sie nur dalagen auf der kalten Erde, beschlossen sie sich zu trennen. Drei wollten nach Westen in Richtung Mainz, vier nach Süden, nach München. Wie kommen wir dorthin? Einer sagte, zu Fuß. Alle schwiegen. Niemand hatte noch die Kraft, sich auch nur aufzurichten. Der Jüngste, Mano, besaß keine Schuhe, hatte geschwollene Beine und Füße und verkrustete Schnittwunden quer über die Schienbeine. Sein Cousin Manfred mit seinen Verletzungen konnte sich sowieso kaum auf den Beinen halten. So blieben sie in ihren nassen Kleidern liegen, wo sie waren. Erst am nächsten Morgen erhoben sie sich mühsam, gingen doch los, langsam. Sie wussten nicht, wo sie waren, nur dass es sehr weit weg von zu Hause war. An einem Haus standen zwei Fahrräder, die nahmen sie sich. Manfred fuhr anfangs Schlangenlinien. Er konnte nicht gut Fahrrad fahren, trotzdem fiel es ihm leichter als das Laufen. Aber Mano hatte nie Radfahren gelernt. Die beiden älteren Jungen besorgten noch ein drittes Rad, schlenkernd und schwankend fuhren sie voraus die sandige Landstraße entlang. Mano sollte abwechselnd auf den Gepäckträgern der beiden Älteren sitzen, aber mit dem zusätzlichen Gewicht reichte ihre Kraft nicht lange. Da ließen sie ihn absteigen und zu Fuß gehen. Aprilwetter. Immer wenn die Sonne schien, setzten die vier Jungen, die nach München wollten, sich an den Straßenrand in die Sonne, um sich zu wärmen und ihre Kleider zu trocknen. Zogen dunkle Wolken vor die Sonne, stiegen die Jungen wieder auf die Räder. Immer wieder Wolkenbrüche, immer wieder wurden sie nass bis auf die Haut und froren. Mano taumelte von einem Bein aufs andere, vorwärts, immer nur vorwärts und hinter den drei Radfahrern her. Plötzlich ein Motorengeräusch. Um die Kurve kam ein Lastwagen, hielt neben ihnen, zwei sowjetische Soldaten stiegen aus, inspizierten die Fahrräder und nahmen sie mit. Die Jungen schleppten sich weiter bis ins nächste Dorf. Dort holten sie sich zu essen und nahmen sich neue Fahrräder. Wieder auf der Landstraße. Drei auf Rädern, Manu zu Fuß hinterher. Aber er fiel immer weiter zurück. Wenn sie Motoren hörten, sprangen die Jungen schnell ab und ließen die Luft aus den Reifen. Manfred hatte die Pumpe hinten in den Hosenbund gesteckt und seine Jacke darüber gezogen. Jedes Mal wollten ihnen die Soldaten die Räder wegnehmen, aber wenn sie die platten Reifen sahen, verloren sie das Interesse. Sie fuhren weiter und die Jungen pumpten die Reifen wieder auf. Nach dem dritten Mal ließen sie die Luft nur noch aus dem Hinterrad. Das genügte auch. Der Regen hörte nicht auf. Die Jungen bibberten. Als sie ein halb verfallenes, leerstehendes Bauernhaus entdeckten, schoben sie die Räder hinein, legten sich auf den Boden dicht beieinander, um sich zu wärmen, und schliefen bis zum nächsten Morgen. Als es da immer noch regnete, blieben sie liegen, mal wach, mal schlafend, wieder den ganzen Tag, die ganze Nacht. Irgendwann sahen sie Tageslicht und rafften sich auf. Sie konnten kaum stehen, aber sie wollten doch weiter, nach Hause, sehen, ob noch jemand... Wer noch lebte? Sie sprachen es aus. Die Landstraße nahm kein Ende. Sie wussten nicht, ob die Richtung stimmte, und Manos Abstand zu den anderen wurde immer größer. Immer kleiner wurden sie auf ihren Rädern. Manchmal verschwanden sie hinter einer Kurve, und manchmal schauten sie sich nach ihm um, winkten, er solle kommen. Er schleppte sich weiter. Schneller konnte er nicht, bewegte mechanisch die schmerzenden Beine. Der Wald verschwamm vor seinen Augen, wurde schwarz. Alles wurde schwarz und drehte sich.